Herzlich willkommen, Patrick, in der heutigen Ausgabe von Business oder Bücher. Ich werde dich mal kurz vorstellen. Du bist Patrick Müller, Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Experte und Dozent für forensische Datenanalyse, Audit Data Science und Visual Analytics an der Frankfurt School of Finance and Management. Bevor ich die übliche Frage stelle, ob wir über Business oder Bücher stellen wollen, erstmal, was ist forensische Datenanalyse? Das interessiert mich tatsächlich als erstes.
Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich auch da sein darf. Ja, das ist interessiert immer sehr viele sofort, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Am Ende ist es so, ich fange mal mit dem klassischen Wort Datenanalyse an. Da geht es darum, also dass wir Daten analysieren. Und jetzt kommt noch dieses Zusatzkriterium der Forensik dazu. Da geht es eben darum, dass die Erkenntnisse der Datenanalyse am Ende als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren, Strafverfahren verwendet werden können, also zur Beschuldigung oder zur Begründung, dass es eben alles in Ordnung war. Und da gibt es dann bestimmte Kriterien, die diese Datenanalyse erfüllen müssen, dass sie in diesem Strafverfahren dann halt auch Bestand haben. Und das verbirgt sich dann hinter diesem Begriff.
Ich hab's im Hinterkopf gehabt, Forensik, dass das was mit Kriminalistik zu tun hat, aber ich habe mich nicht wirklich getraut, es zu sagen oder es nicht ernsthaft vermutet, dass es das alles auch ist, womit du dich beschäftigst im Zusammenhang mit Datenanalyse. Also finde ich spannend, dass es das überhaupt gibt. Ja, aber eigentlich auch notwendig, klar.
Oh ja.
Man kann ja viele kriminelle Dinge so im Internet machen.
Ja, ich sag mal, die coolere Variante, die ich, so stelle ich mir natürlich am liebsten auch meinen Arbeitsalltag vor. Wir kennen es im Fernsehen von CSI, Miami und New York und wie alle diese coolen Städte dann heißen, diese coolen Teams, die dann immer fancy Dinge an irgendwelchen tollen Monitoren, Touchscreen und Glaswänden und alles, was sie da so haben, machen. Das ist so theoretisch unser Spielfeld. Der Arbeitsalltag sieht jetzt vielleicht nicht ganz so fancy aus, wie dann im Fernsehen. Und man kennt halt dieses Wort Forensik, weil die das dann auch immer schön auf ihren Jacken groß draufgeschrieben haben. Das haben wir in der Regel nicht. Wir sind eher ein bisschen anonymer im Hintergrund.
Aber geht ihr denn auch an Tatorte oder bekommst du dann nur die Materialien oder Datensätze, die sichergestellt wurden, auf deinen Schreibtisch oder zu dir geschickt?
Also im Moment mache ich keine forensischen Tätigkeiten
Hm?
mehr. Ich habe das früher gemacht. Da kam es wirklich drauf an, also unterschiedlich. Meistens haben wir, also wenn es jetzt strukturierte Daten waren, haben wir die bei den Unternehmen angefragt. Wir waren da jetzt selten bei, sagen wir, Beschlagnahmungen mit dabei. Aber das gab es dann auch häufiger. Und wir hatten aber auch Kollegen, die klassische IT-Forensik gemacht haben. Also die haben dann Datenträger ausgewertet. Die haben dann, sag mal, die Beweismittel dann übergeben bekommen, also die Festplatte oder ein USB-Stick oder ein Handy oder solche Dinge. Und da war man jetzt selten bei den Beschlagnahmungen mit dabei, weil da hat man ja auch immer so ein bisschen so diesen Überraschungsmoment.
Hm.
Und ich ja nicht bei der Polizeibehörde oder vergleichbaren Institutionen angestellt war, sondern Privatwirtschaft, darf man ja solche Tätigkeiten ja auch gar nicht ausführen und auch nicht begleiten so richtig.
Ja, verstehe. Aber du kümmerst dich im Wesentlichen, im Großen und Ganzen um Datensicherheit, wenn ich das richtig verstehe.
Datenanalyse und Datensicherheit, ja.
Okay. Du hast ein Motto, das fand ich auch ganz cool: No Data. No Party. Also, ich
Genau.
weiß, man braucht ja so gewisse Dinge für eine Party, aber dass man Data dafür braucht, das ist mir bisher auch ein neuer Gedanke gewesen. Kannst du das vielleicht mal erklären?
Ja, es sind ja, wie soll ich sagen, also das, was man halt so den ganzen Tag macht, das Motto soll halt so ein bisschen so unterstreichen, also die heutige Geschäftswelt, die wird ja immer digitaler und man hat die ganzen digitalen Prozessen und so weiter und so fort. Und wenn dann die Daten verschwinden oder man auch die Daten vielleicht nicht im Zugriff hat, weil sie ein IT-Dienstleister macht, aber man hat nicht vereinbart, dass man auch diese Daten bekommt, dann sitzt man halt irgendwie so da und dann ist es halt irgendwie so eine gähnende Veranstaltung, wenn man halt vielleicht irgendwelche Strategien machen möchte und hat keine Daten. Und eine Party, also auch so eine Strategieparty, fühlt sich dann halt einfach irgendwie so cool an. Und dazu braucht man halt Daten. Also so, das ist ein bisschen so, weswegen ich das immer so gerne sage.
Verstehe. Okay. Hätten wir das geklärt, dann kommen wir zur eigentlichen ersten Frage. Das waren jetzt die Frage minus eins und minus zwei, oder wie auch immer man das sehen mag. Business über oder Bücher, über welches Thema möchtest du denn heute sprechen?
Ja, heute sehr gerne über Bücher und eigentlich konkret auch über ein bestimmtes Buch.
Genau. Du hast nämlich ein Buch geschrieben. Datensicherheit als Teil der IT und Cybersecurity. Erschienen im Springer Verlag oder wird es noch erscheinen? Wann erscheint es?
Genau, also erscheinen kommt jetzt drauf an. Also wir sind gerade mit der ersten Korrekturschleife fertig. Die Druckfreigabe kommt wahrscheinlich noch diesen Monat. Dann müsste es, wenn wir Glück haben, im November in den Regalen stehen.
Okay.
Angekündigt ist es, aber es ist halt jetzt noch, hängt von der Druckabgabe ab im Moment. Man kann es schon vorbestellen und ist angekündigt auf den 15. Dezember, aber ich denke nicht, dass es so lange noch dauert.
Verstehe. Ja. Wie bist du denn zur Idee für dieses Buch überhaupt gekommen?
Ja, die Idee ist schon ein bisschen älter. Es hat ein bisschen so mit Family and Friends, mit einem Leitfaden angefangen, weil es ja am Ende schon so ist, dass die eine oder andere Person mal Daten verloren hatte und dann mehr oder weniger bei mir angerufen hat. Also der Hintergrund ist, ich hatte ja auch im Studium IT-Forensik schon studiert und somit war ich ja dann immer die Person Nummer eins, die man dann anruft, wenn man irgendetwas verloren hatte. Und
ja.
Wie es ja immer so ist, das macht jetzt dann keine Freude, diese Daten wieder irgendwie herzustellen. Deswegen hatte ich irgendwann mal so eine Art Leitfaden zusammengestellt, habe den an die Leute verteilt und habe gemeint, so sichert ihr euch die Daten. Wenn ihr Fragen habt, helfe ich euch gerne. Aber jetzt Daten von der Festplatte kratzen, sucht euch da bitte jemand anderen. Da habe ich jetzt weniger Lust, ständig das dann für euch machen zu wollen. Und genau, das habe ich dann immer ein bisschen so weiterentwickelt. Und das aktuelle Buch ist ja nicht mein erstes, sondern mein zweites. Also ich hatte schon eins über Accounting Fraud geschrieben und war ja deswegen auch schon in Kontakt mit dem Springer Verlag und hatte dann eigentlich die Idee, weil man ja immer wieder mitbekommen hat, hier ist jetzt eine Ransomware, da sind schon wieder die Daten verschlüsselt worden und so weiter. Und dann da habe ich gedacht, naja, es macht doch vielleicht Sinn, diesen Leitfaden jetzt mal ein bisschen anders zu publizieren, mal. Und so ist dann eigentlich das Ganze entstanden.
Verstehe. Aber anders als die Ursprungsideen oder deine Freunde, Familie, Bekannte, die dich immer danach gefragt haben, ob du nicht die Daten wiederherstellen oder von der Festplatte kratzen könntest, richtet sich dieses Buch ja an Unternehmen und Unternehmensentscheider, ne? Also im größeren organisatorischen Kontext.
Ja, genau. Also dementsprechend ist das Buch auch ein bisschen professioneller geschrieben, als es jetzt in diesem Family and Friends Modus war. Da ging es eigentlich primär darum, wie macht man es richtig? Und jetzt in dem Buch ist natürlich viel mehr Seiteninformationen auch noch gegeben, weil ja die Frage ist, wenn ich es jetzt an Freunde gebe, die sind jetzt datentechnisch nicht so komplex wie ein Unternehmen. Die haben meistens ja Laptop, Computer, noch eine Festplatte, wo die Daten liegen, vielleicht noch ein bisschen was in der Cloud und dann war's das. Und für Unternehmen gilt halt natürlich viel mehr zu beachten und zu hinterfragen. Und das wurde dann natürlich noch ins Buch mit aufgenommen. Und im Titel ist ja auch dieses Buzzword Cybersecurity mit drin. Da ist ja auch sehr viel zu berücksichtigen. Und deswegen hatte ich mir dann auch noch Unterstützung von zwei Co-Autoren geholt, die dann eben auf diesem Gebiet, wo ich jetzt vielleicht nicht ganz so der Experte bin, dann eben diese Expertise dann auch wiedergeben können.
Wie lief denn das mit der Konzepterstellung oder überhaupt mit den einzelnen Arbeitsschritten? Sind die vom Springer Verlag vorgegeben worden? Haben die dich da engmaschig geführt oder haben die einfach gesagt, mach mal, weil erstes Buch ist ja eh schon da und dann du wirst ja schon alles alleine hinkriegen. Wie ist das gelaufen?
Ich würde das einmal ein bisschen so zweiteilen. Deine Frage erstmal in dieses gesamte Buch, wo dann das Manuskript einfach nur eine kleine Komponente ist. Und dieser Prozess ist beim Springer Verlag sehr strukturiert und vorgegeben. Für das Manuskript gibt es auch eine Word-Datei, die ich mir bei der Diplomarbeit übrigens gewünscht hätte, weil da kannst du eigentlich nichts falsch machen und bekommst eigentlich danach ein ziemlich schön strukturiertes Dokument raus und alles generieren funktioniert traumhaft. Also ein Segen eigentlich. Du kannst da wirklich nichts falsch machen. Und das ist also sehr vorgegeben. Und das geht dann über, ich glaube, es sind 13 Phasen, bis dann am Ende das Buch tatsächlich dann auch aus der Druckerpresse rauskommt. Also auch die Freigabeprozesse ist alles über Tools abgebildet, ist, ich habe ja auch einen IT-Hintergrund, eigentlich ganz nett so gemacht. Dieser etwas freiere Bereich ist dann eben diese Manuskripterstellung, auch die Konzepterstellung. Da war es so, wir haben ein Lektorat, also ich habe jetzt wieder die gleiche Lektorin wie beim ersten Buch und da ist es so, dass man dann schon erstmal mit einer Grobgliederung anfängt, die Idee bespricht. Ich hatte ja den Vorteil, ich hatte ja schon diesen Leitfaden, also das war so dieses erste Gespräch, wo ich dann schon entsprechendes Feedback bekommen habe, wie das vielleicht anders strukturiert sein sollte, auch ein bisschen so Hinweise bezüglich der zukünftigen Zielgruppe, in welche Richtung es dann eher gehen sollte, was dann eher raus sollte. Und genau, da haben wir eigentlich dann als Autoren ziemlich viel Freiheit, weil wir ja eher die Fachexperten sind und bekommen das dann aber vom Lektorat immer ein bisschen dann auch wiedergespiegelt, so nach dem Motto, wie baut man eigentlich dann technisch ein Buch auf? Was sind das so Hinweise? Wie macht man es auch spannend für einen Leser? Also, dass es halt, wie soll ich sagen, nicht einfach nur Prosa-Seiten sind, sondern dass halt einfach auch mal mit so Elementen wie eine Infobox, eine Fragebox, eine Checkliste. Ja. So, das ist jetzt fachlich zwar oder mit Worten beschrieben, aber man kann das dann mit so unterschiedlichen Formaten dann auswählen, auch standardisiert in diesem Manuskriptfile, ziemlich cool. Und dann bekommt es halt automatisch ein anderes Format und ist dann interessanter, wenn dann ein Beispiel kommt oder ein Tipp. Naja, kommt dann noch so ein Ausrufezeichen im Buch oder dass man in der Box, genau, dass da dann auch einfach so Hinweise kamen. Hier mach doch da mal ein bisschen was rein, das ist so ein bisschen so langweilig sonst.
Ja, das ist, das ist ja ein Entgegenkommen an unsere menschliche Psyche, nämlich wir Abwechslung und Neues sorgen dafür beim Lesen, dass man nicht irgendwann automatisch abschaltet. Ne? Also wenn es immer die gleiche Form von Inhalt oder visuellem Input ist, dann kann es ja schon passieren, dass das als langweilig in Anführungsstrichen empfunden wird. Und das sind, obwohl ja eigentlich der Inhalt quasi derselbe ist, ne? Also ob man das jetzt in der Infobox tut oder nicht, inhaltlich tut sich das ja nicht viel, aber dadurch, dass es halt eine gefühlte Abwechslung ist, wird das Leserengagement hochgehalten. Deswegen kann ich gut verstehen, dass dann damit gearbeitet wurde. Finde ich interessant, dass das auch in so einer, dass du in eine Vorlage reingekommen bist oder eine Vorlage hattest. Und die das dann alles einfach sehr gemacht hat. Aber diese Vorlage, die bezog sich nur auf die Formatierung. Die hat jetzt nicht genau gesagt, wie du das strukturieren musst, oder?
Genau. Also in Anführungszeichen schon, ein paar Strukturvorgaben sind da gemacht. Nämlich, also ich muss ja, wie soll ich sagen, ein Abbildungsverzeichnis, Inhaltsverzeichnis, das Stichwortverzeichnis, also solche Sachen sind dann vorgegeben. Aber wenn ich dann, wie soll ich sagen, sobald ich in diesen eigentlichen Inhaltsbereich komme, dann hatte ich keine Vorgaben mehr in dieser Datei.
Okay. Wie viele Lektorat oder Korrekturschleifen gab es? Oder beziehungsweise meine eigentliche Frage ist, War das eher so ein kontinuierlicher Prozess, dass du immer mal wieder einen Teil des Textes an deine Lektorin geschickt hast? Oder hast du erst alles geschrieben oder einen großen Teil geschrieben und das dann weitergeschickt?
Also ich habe ja beide Bücher mit Co-Autoren geschrieben. Und bei beiden Büchern war es eigentlich so, dass wir intensiveren Austausch bezüglich der Gliederung hatten. Und sag mal, unter die Gliederung dann auch immer schon Stichworte so zu Themen, die da rein sollen, aufgenommen haben. Da waren wir in häufigeren Austausch. Und als dann mal das so stand, weniger. Bei beiden Büchern haben wir es nämlich ein bisschen so gemacht, wir haben erstmal so wir haben losgeschrieben. Also, weil ich persönlich finde, dass mal, wenn man es mal hat, was hat, und während man eben dann auch schreibt, dann stellt man fest, oh, da brauche ich vielleicht jetzt doch noch was. Also, dann möchte man eigentlich was erklären und sagt, ach Mist, dazu muss ich aber noch was anderes erklären und das muss aber irgendwo ein ganz anderes Kapitel. Und dann strukturiert man das dann doch plötzlich noch mal ein bisschen um. Man hat noch eine weitere Idee, man identifiziert noch etwas, was vielleicht auch noch rein muss. Und wenn man jetzt, wie soll ich sagen, so Kapitel für Kapitel das in so einen perfekten Schreibstil schon überführt hat, dann braucht man ziemlich viel, um das ja wieder dann anzupassen. Und von dem her bin ich jetzt vorgegangen, das erstmal runterzuschreiben. Und dann hat sich dabei noch sehr viel verändert und dann reingeschrieben. Und dann ist tatsächlich das ganze Manuskript zum ersten Mal in diese Ausformulierung ins Lektorat gegangen. Und ja, eine große Überraschung, aber also dadurch, dass ich auch schon Blogbeiträge und Fachartikel schreibe, also habe ich schon ein bisschen Erfahrung mit dem Schreiben. Und es kam dann eigentlich bei beiden Male aus dem, es gibt immer ein Fachlektorat und ein technisches Lektorat, also Technik, die dann nochmal das Manuskript eigentlich aus der technischen Produktionsperspektive anschauen. Und aus dem fachlichen Lektorat kam jedes Mal keine Anmerkungen. Beim ersten Buch kam, glaube ich, ein, zwei Anmerkungen, also so technisches Kleinigkeiten. Und beim zweiten, weil ich eben diese Vorlage schon kannte, waren dann keine Anmerkungen mehr drin.
Ja, ich verstehe. Also beides hat ja Vor- und Nachteile. Wenn man als Ganzes das schickt zum Lektorat, dann kann man es auch als Ganzes beurteilen. Und ich kann nachvollziehen, dass das sinnvoll erscheint, weil da du Erfahrung schon im Schreiben hattest und dass das auch nicht dein erstes Buch war, dass da dann nicht die Rück-, also dass das Risiko gering war, dass das jetzt komplett auseinandergenommen wird und vorne am Anfang da was geändert hätte werden müssen, was sich dann große Auswirkungen auf den Rest gehabt hätte. Das sind nämlich die Vorteile, wenn man das Kapitel für Kapitel macht, dass man dann nämlich Feedback immer kurzzeitig auch schon fürs nächste Kapitel umsetzen kann und Fehler oder Dinge, die man ändert, die größere Auswirkungen haben auf den Rest des Buches und frühzeitig, wenn man sie ändert oder frühzeitig dann eben auch beachten kann, wenn man die weiteren Kapitel beschreibt. Weil in deinem Fall ist es ja komplett nachvollziehbar, dass das in dem Fall einfach nicht notwendig war.
Ja, also es wäre jetzt ja im Zweifel mein Risiko gewesen, wenn ich ein ganzes Buch schreibe und dann das Feedback kommt, die Tonalität passt nicht. Das ist jetzt in einem, wie soll ich sagen, in einer zu kumpelhaften Formulierungsart.
Ja, aber ja, du weißt ja, es ist ja schon eher wissenschaftlich gehalten, oder?
Ja, also es ist schon ein Fachbuch und von der Schreibweise ein Fachbuch. Ja, und
genau.
Was halt vielleicht auch ist, also vor dem ersten Buch war es ja so, dass eine Co-Autorin, die hat schon mehrere Bücher geschrieben. Ich hatte schon einige Beiträge, Fachbeiträge geschrieben in Fachzeitschriften und das haben wir ein bisschen so dann auch als Erfahrung ja an den Verlag, an die Lektorin gegeben. Also die kannte dann auch schon Dinge von uns und haben eben dann auch so gesagt, in diese Richtung soll es dann auch gehen. Und dann hat sie gemeint, ja, dann passt es für sie. Also das Risiko tragen sowieso am Ende wir. Also wenn sie am Ende noch kurz, also viel Anmerkungen hat, dann müssen wir es halt nacharbeiten. Also das Angebot steht, aber wir müssen nicht.
Unser Schreiben nimmt ja eine Menge Zeit ein. Hast du da so eine bestimmte Tagesroutine, mit der du dich wohlgefühlt hast, so dass du da auch produktiv vorangekommen bist?
Ja, also meine erste Routine war so ein bisschen, also ich schreibe nur ganze Tage. Ich mache nicht so jeden Abend ein bisschen. Und wenn ich dann geschrieben hatte, war so, ich habe mich komplett von der Welt entkoppelt. Also ich habe Handy in Flugzeugmodus, Outlook aus, wirklich also abgekapselt, damit ich da so einen ganzen Tag da so rein in die Materie kann. Und dann halt eben auch so wieder wusste, okay, wo bin ich, was muss ich noch alles machen, wo habe ich eigentlich was geschrieben, um dann eigentlich diese ganzen Zusammenhänge bei diesem komplexen Thema, das ist ja doch ein bisschen verzahnt, und dann nimmt man sehr oft Bezug auf eine andere Stelle, und wenn du da dann halt abends immer so ein bisschen was schreiben möchtest, dann hast du halt wirklich so dieses Problem, bis du drin bist, ist eigentlich schon Zeit, um ins Bett zu gehen.
Ja.
Und ansonsten war, also das war so, wie organisiere ich mich so zeitlich? Ja, ansonsten war halt die Routine, also ich habe halt nichts anderes gemacht, ich habe mich halt rangesetzt, und dann habe ich halt einfach gesagt, ohne mir jetzt Druck zu nehmen, heute schreibe ich jetzt dieses Kapitel oder muss ich dies, das und jenes machen, habe ich halt eigentlich nochmal angefangen, so ein bisschen zu überfliegen, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, also um wieder reinzukommen. Und dann habe ich ja irgendwo aufgehört beim letzten Mal, und dann habe ich da einfach weitergemacht und hatte dann so eine Art, so ein bisschen so ein Rhythmus. Ich habe mir da jetzt nicht wirklich eine Zeit gesetzt, also einen Timer gestellt, weil ich immer so sage, wenn ich im Flow bin, dann und im Flow bleibe, dann schreibe ich auch 3 Stunden im Flow und tue das dann nicht unterbrechen, weil jetzt 90 Minuten dabei sind. Aber ich habe so immer probiert, so ja, 90 Minuten bis 2 Stunden und dann tatsächlich irgendwie so eine Pause. Aber ich habe mich dann jetzt nicht zu sehr abgelenkt, also dass ich dann irgendwie auf dem Handy irgendwas gemacht habe, sondern es war eher
Ja, klar.
so eine, wie soll ich sagen, so körperliche, technische Pause, also eine Kleinigkeit gegessen, vielleicht einfach einmal um den Block gelaufen, frische Luft getankt und dann weiter.
Ja. Wir sind ja nur zu einer begrenzten Zeit an Fokusarbeit als Menschen fähig. Und ich dachte erst, als du gesagt hast, ich habe mir ganze Tage genommen, dass du dann das komplett am Stück da irgendwie 5 Stunden oder so gemacht hättest, aber 90 oder 2 Stunden, 90 Minuten oder 2, 3 Stunden ist tatsächlich auch die Zeit, die ich also aus eigener Erfahrung und auch von anderen gehört habe, dass das ist eine Zeitraum ist, den man am Stück Fokusarbeit machen kann, aber dann braucht man spätestens eigentlich eine Pause.
Ja, würde ich, also sehe ich auch so, mir ist das jetzt beim ersten Buch und jetzt auch beim zweiten tatsächlich einmal passiert, dass ich irgendwie in so ein, ich nenne es immer so ein Superflow war, wo das auch mal, also ich habe es nicht gestoppt, aber ich würde es mal so sagen, so irgendwie so zwischen 4 und 5 Stunden. Also da war ich halt.
Das spricht sehr für dein Gehirn, also das ist schon beeindruckend.
Also es war vielleicht, also ich habe halt so. Also wir haben auch verschiedene Grafiken im Buch. So, und dann ist ja nochmal so, das eine ist ja immer, wir schreiben viel, aber jetzt, wie sieht denn so ein Bauplan von so einer Datensicherungsarchitektur meinetwegen aus? So, und dann nimmst du mal ein Blatt Papier und dann malst du das hier auf und dann sagst du so, ach so, ja, und das muss ja auch noch berücksichtigt werden. Und wie baue ich das denn jetzt ein? Dann nimmst du wieder einen Radierer und dann baust du es wieder um, und das sind dann halt mal, also da ist es mir passiert, ja, und dann war ich fertig und war total happy, und dann habe ich auf die Uhr geschaut und dachte so, oh krass, ja, schon so spät. Und
Aber ja, aber happy, sagst du. Und das ist ja immer so, wenn man etwas geschafft hat, dann danach freut man sich. Dann ist man, auch wenn es anstrengend war, dann ist man glücklich, ne? Also man hat etwas geschafft oder man hat etwas erreicht, ne? Man war produktiv. Das ist ja diese urmenschliche Art, auch von sich zufrieden fühlen, was damit einhergeht.
ja.
Kommen wir mal zu dem Inhalt des Buches selbst. Was habe ich denn eigentlich als Leser von dem, was da drin steht, wenn ich mir das jetzt lesen würde?
Ja.
Welchen Nutzen, also?
Ja, genau. Also ja, das Wichtigste ist natürlich erstmal, wenn du dich mit Datensicherung beschäftigst, dann kommst du hoffentlich nie in diese Situation, dass dir mal Daten verloren gehen. Und das kann ja, wie soll ich sagen, relativ banal sein, wieso Daten verloren gehen. Dir fällt der Laptop auf den Boden. Du schüttest aus Versehen den Kaffee über den Laptop und hast keine Datensicherung gemacht, dann kann es halt durchaus sein, dass ja die Festplatte, mindestens mal der Laptop, aber vielleicht auch die Festplatte kaputt ist. Und dann ist das ziemlich unschön, wenn du keine Datensicherung hast. Und der Nutzen, den du halt hast, also du bekommst halt in dem Buch sehr viele Tipps, was du zu sichern hast und wie du es zu sichern hast. Und
Jetzt in einem unternehmerischen Kontext, welche Aspekte umfasst denn Datensicherheit?
ja, also wenn wir jetzt trennen, vielleicht nochmal Datensicherung und Datensicherheit. Bei Datensicherung gehen wir jetzt ja erstmal hin und sagen, also wir wollen sie einfach nur sichern. Also wir möchten der Person oder der Firma, der die Daten sichert, Möglichkeiten zur Hand geben, dass sie, was auch immer passiert, nochmal irgendwie an ihre Daten drankommen. Bei der Datensicherheit geht es dann. Da sind wir eher so in Richtung oder gehen wir in die Richtung IT-Sicherheit. Also wir möchten halt auch eigentlich noch andere Dinge nicht, nämlich wir möchten, dass die unverändert, also nur so verändert werden, wie sie halt eigentlich in der Intention sind. Kein Fremdzugriff, auch nicht das fremde Lesen. Wir möchten ja eigentlich einen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und wir müssen ja auch IT-Systeme warten. Und weil eben dort in diesem ganzen IT-Betrieb halt etwas schiefgehen kann, betreiben wir ja auch Datensicherung und sagen ja so ein bisschen, also als eine Komponente, weil es kann halt leider doch was schiefgehen, betrachten wir dann eben die Datensicherung zur.
Was kann denn eigentlich so schief gehen, würde mich mal interessieren.
Also jetzt bei der Datensicherung oder also bezüglich
Ja,
Daten, also was?
bei der Datensicherung und also auch schiefgehen Dinge, die zu Datenverlust führen im Unternehmen.
Ja, also ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Also wir haben gerade über Datensicherheit gesprochen. Es fängt natürlich dort an, weil du hast ja unterschiedliche Themen, um deine IT-Systeme auch sicher zu haben. Also ein Beispiel ist ja, dass du Updates machen musst. War ja vor kurzem dieses CrowdStrike-Thema, wurden Updates eingespielt und dann waren die Systeme down. Und diejenigen, die Datensicherung hatten, die konnten halt aus der Datensicherung einfach die Systeme wieder herstellen. Die waren halt innerhalb von Stunden wieder zurück. So, also das ist eine Art von, was kann eigentlich schiefgehen? Deswegen gibt es im Bereich IT-Sicherheit dann auch Vorgaben, wie soll eigentlich so ein Update- und Patch-Management erfolgen. Ja, wir sprechen bei der IT-Sicherheit auch von User-Zugriffen. Also, welche Leute haben eigentlich Zugriff auf die Daten? Warum sollte man das einschränken? Ja, je weniger Leute Zugriff auf die Daten haben, desto weniger können halt diese Leute aus Versehen auch etwas machen. Ja, man kennt das vielleicht. Irgendjemand hat mal eine Datei, eine Präsentation für irgendetwas geöffnet, weil möchte eine andere Präsentation eigentlich machen und baut halt die komplette Präsentation um, schmeißt halt x Folien raus und hat aber nicht speichern untergesagt, sondern einfach nur speichern gedrückt und zack, ist halt die ursprüngliche Version weg. Hast du keine Versionierung, sind halt auch die Daten weg. So und so, da, sag mal, spielt es dann alles so ein bisschen so Hand in Hand. Wenn wir jetzt, und das zu deiner letzten Frage, ja, zu den Ursachen von Datenverlusten gehen, da geht es jetzt, also wenn wir jetzt so in der Zeit zurückreisen, haben wir ganz früher immer gesagt, na ja, gut, die Festplatte geht halt kaputt. Oder ich schütt was drauf oder es brennt. Ja, also da, so, und dann sind wir aber, sag mal, gab es zwei Trends. Ein Trend war die Mobilität, also eigentlich hat jetzt jeder einen Laptop und nicht mehr einen Desktop-Computer. Ja, die sind ja ganz anderen Gefahren. Also allein durchs Tragen, Absetzen, Diebstahl ja ganz anderen Risiken ausgesetzt. Und das zweite ist das Thema Internet. Ja, wir wissen ja gar nicht teilweise, wo sind die Daten gespeichert, was passiert mit denen dort, wo sie sind. Also werden sie eigentlich gesichert, werden sie nicht gesichert? Und da ergeben sich natürlich ganz andere oder viele weitere Risikogebiete, wo immer etwas passieren kann. Und was zum Beispiel spannend war, ich weiß gar nicht, wo der Ort war. Ich weiß nur noch, dass es irgendwo am Rhein war. Da gab es ein Rechenzentrum, also ein sehr, sehr großes Rechenzentrum in Europa. Und es hat dort gebrannt. Und die haben zum Beispiel auch Datensicherung gemacht und halt verkauft. Ich weiß es nicht, wie es
ist. Das ist dann natürlich schlecht, wenn... Also die haben Datensicherung gemacht und verkauft. Haben sie dann auch für sich selbst nochmal die Daten gesichert? Wahrscheinlich nicht, ne?
Achso. Oder... Ja, okay, dann lass mich kurz vielleicht anders sagen. Das ist klar. Also sie haben ein Rechenzentrumsdienstleistung verkauft, inklusive sie betreiben auch Datensicherung und haben das aber mehr nur auf die Hardware-Risiken gemacht. Und die Sicherung war, sagen wir, ein Serverraum weitergestanden. Aber als das komplette Gebäude abgebrannt ist, war halt Serverraum 1 und der Sicherungsserverraum 2 waren halt beide abgebrannt.
Ja.
Und das ist halt so etwas, wo man so sagt, das Bundesamt für IT-Sicherheit sagt ja auch inzwischen, dass, sagen wir, dieses ganze Thema Cybersecurity, IT-Sicherheit ist Vorstandssache. Und mit dieser neuen Regularien kannst du dich jetzt ja auch gar nicht mehr als Vorstand dann rausreden und sagen, oh, das wusste ich nicht. Also du bist da jetzt auch in einer entsprechenden Haftungsperspektive drin. Bist du Eigentümer, hast du ja erst recht ja diese Interessen und du solltest dich mehr oder weniger auch ein bisschen mit auseinandersetzen. Was machen die eigentlich jetzt als Datensicherung? Und halt da vielleicht 2, 3 Fragen stellen. Und da geben wir halt in unserem Buch natürlich die Fragen, die man dann als IT-Abteilungsleiter, der das vielleicht outgesourced hat, das dann halt an die Dienstleister dann halt auch die richtigen Fragen stellen kann.
Du hast von neuen Regularien gesprochen. Also von welchen sprichst du da konkret und ab wann gibt's die oder gab es die?
Ich weiß es gar nicht, ob die jetzt schon alle in Gesetze gegossen sind. Also ich gehe immer auf das auf den Sicherheitskongress vom BSI und dort wurden neue Gesetzesveränderungen angekündigt, die jetzt ich jetzt so für mich jetzt nicht ganz so auf dem Schirm habe. Aber es geht eben darum, dass jetzt die Gesetzeslage verändert wird für infrastrukturelle Firmen. Und da werden jetzt die Stellschrauben eben ein bisschen angezogen, dass sie sich ein bisschen mehr auch mit diesen Themen beschäftigen müssen und dann später nicht sagen können, ja, aber das war jetzt der Hacker, der hier uns gehackt hat, sondern die müssen da mehr machen.
Ist das auch für kleinere Unternehmen relevant?
Nein. Also die Gesetze sind primär für Infrastruktur relevante Unternehmen. Wenn man, sag mal, ja, kleiner ist, dann in der Regel nicht.
Okay. Also das dein Buch richtet sich ja auch an kleinere Unternehmen.
Ja.
Und die sollten, für die ist es natürlich aus einer anderen Perspektive relevant, ihre Daten zu sichern.
Ja, also das wollte ich gerade noch ergänzen. Ja. Nur weil das Gesetz und diese Gesetze, Regularien für eine nicht gelten, würde ich jetzt aus einer Eigenmotivation heraus, also ich habe ja auch ein eigenes Unternehmen, da habe ich ja auch Interesse daran, wie soll ich sagen, dass der Betrieb einfach weiterläuft. Und nur weil es mir gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, kann ich ja auch einfach nur sagen, sollte man trotzdem diese Themen berücksichtigen. Und gerade bei den kleineren Unternehmen ist es ja einfach so, dass der Personenstab in der IT-Abteilung auch kleiner wird. Und da ist ja so die Frage, haben dort eigentlich diese Personen dann von, die müssen sich auch mit allen beschäftigen. Also es gibt ja groß keinen Unterschied zwischen einem kleinen Unternehmen und einem großen Konzern, IT-technisch. Mhm. Also das meiste, die haben halt mehr Masse, aber die müssen in Datenbankserver betreiben, einen Mailserver betreiben, das müssen die auch alles in der Regel. Also hat man früher halt so gemacht. Viel wird es ja auch outgesourced, aber in der Regel ja, hat man da die Leute sitzen und dann hat man allerdings halt eine Person, die irgendwie so 20 Themen betreut und in einem großen Konzern habe ich halt 40 Leute, wo zwei Leute ein Thema betreuen. Und da ist halt eben unser Buch auch für diese Personen dann eine Hilfe, dass hier einfach noch mal ein bisschen so durchgestöbert werden kann, welche Themen muss man eigentlich auf dem Schirm haben und kann das dann auch abgleichen, ob man sie auf dem Schirm hat oder nicht.
Hast du vielleicht noch so ein Beispiel so für Folgen oder Kosten, die durch Datenverluste entstehen können? So ein konkretes Fallbeispiel?
Also die Kosten, da möchte jetzt natürlich jeder immer irgendwie Milliarden hören und so weiter. Ich formuliere es mal so, die Kosten sind eigentlich in der Regel immer an der eigenen Schmerzgrenze oder über der eigenen Schmerzgrenze. So, und das heißt, wenn ich ein großes Unternehmen bin, dann ist halt die Zahl größer, aber die Zahl tut mir weh. Wenn ich ein kleineres Unternehmen bin, dann ist die Zahl kleiner, aber sie tut mir trotzdem weh. Und wenn ich vielleicht ein bisschen nochmal zu Family and Friends zurückgehe, also einfach nochmal, um dann vielleicht ein bisschen greifbarer, eine Bekannte, die hat 3 Tage vor Abgabe ihrer Diplomarbeit aus Versehen den Kaffee über den Laptop geschüttet. Und sie hatte natürlich keine Datensicherung. 6 Monate an einer Diplomarbeit gearbeitet mit x Interviews und so weiter und so fort und keine Datensicherung von allem gehabt. Auch kein Ausdruck. Jetzt kann man also sagen, okay, 6 Monate Arbeitszeit von einem Studenten, würde mir so sagen, naja, monetär eigentlich jetzt wenig Geld. Aber bezogen auf diese Person war das eigentlich in dem Moment ein großer Schaden, weil es war ein halbes Jahr Verlust. Also wenn die Arbeit nicht wiederhergestellt werden konnte, was uns glücklicherweise passiert ist, möglich war. Anderes Beispiel, relativ bekannt, das war hier in der Nähe von Stuttgart, also ich wohne in Stuttgart. Das ist auch schon ein paar Jahre her, so 5-6 Jahre, würde ich sagen. Ein mittelständisches Unternehmen mit 2500 Mitarbeiter, die waren Opfer von einem Cyberangriff. Ransomware. Heißt, da hat irgendjemand halt die aus Versehen eingeschleppt, die hat sich überall verteilt und hat dann eigentlich auf allen Systemen zeitgleich zugeschlagen. Die Telefonanlage war Voice over IP basiert, die Zutrittskontrolle, alles weg. Ja, von jetzt auf nachher. Und da war ein kompletter Geschäftsbetrieb, wie ich dir sagte, mit 2500 Mitarbeitern, mehrere Tage, ich glaube, es ging, also bis sie alles hergestellt hatten, waren dann eher im Monatsbereich, bis das alles wieder lief. Und das sind halt gigantische Summen, die dann da plötzlich wenn man es jetzt dann so sieht, als entgangenen Gewinn am Ende als Schaden für die Eigentümer eigentlich aufschlägt.
Verstehe. Also man kann das Beispiel mit den 6 Monaten Arbeitszeit einer Studentin, kann man ja auch übertragen, war mein Gedanke zumindest, auf Arbeitszeit einer Person, die arbeitet. Ne? Also es ist ja jetzt schwierig, da jetzt ein konkretes Beispiel zu finden, aber Digitaldienstleister oder Menschen, also wenn irgendwas dann nicht noch extra in der Cloud gesichert sind und Laptop wird der Kaffee drüber geschüttet, dann kann es ja auch sein, dass halt längere Arbeitszeit einer arbeitenden Person und somit auch das der Lohn, der für diese Arbeitszeit gezahlt wird, weg ist oder man halt Abgabetermine nach hinten verschieben muss und die Dinge nochmal machen.
Ja. Ich hab da auch noch ein gutes Beispiel, also einfach um es ein bisschen greifbarer für die zuhörenden Personen dann zu machen, wie schnell es dann halt manchmal auch gehen kann und dann auch große Kosten aufschlagen können. Also ich weiß von jemanden, da ging es um einen globalen Management-Workshop. Der ging eine Woche, Management aus der ganzen Welt eingeflogen. externer Moderator, hat moderiert, die ganze Fotodoku gemacht und so weiter und so fort. Und dieser Moderator, der halt alles gesichert hatte, hatte dann Hardwareverlust auf der Heimreise. Dann war alles weg. Dann kann man jetzt sagen, okay, es war halt eine also Arbeitswoche von mehreren Personen, aber die sind dann auch noch weltweit eingereist. Das waren ja auch alles, ich sag mal, wichtige Leute, da konnte man nicht einfach sagen, okay, machen wir nächste Woche nochmal. Ja, die waren, das war dann weg. Ja, da hat man versucht, noch so eine Art Gedächtnisprotokoll. Also, wer kann sich an was dann noch erinnern, um halt zumindest irgendetwas rauszumachen? Aber wie bezeichnet, also, was für ein Schaden ist das jetzt? Ja, da fängt man dann halt an und zählt halt die Arbeitszeit zusammen und die Reisekosten und so weiter und so fort. Das Problem ist aber das wird ja nie mehr nachgeholt. So, und dann ist Schaden eigentlich diese nicht genutzten Strategieentscheidungen und so weiter. Das ist ja eigentlich dann der große Schaden. Also es ist eigentlich entgangener Gewinn und nicht dieser einfach nur Zeitschaden.
Wirklich sehr interessantes Beispiel, muss ich sagen.
Ja, und auch da haben wir im Buch tatsächlich Beispiele drin, dass wir halt so sagen, ja, wir haben halt so verschiedene Arbeitshilfen und Checklisten und eine ist halt da explizit auch bezüglich Reisen, mobiles Arbeiten.
Genau, die Arbeitshilfen und Vorlagen, Checklisten, auf die wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Die mit denen kann man auch ein Datensicherheitskonzept erstellen, beziehungsweise man kann das ja, man kann die schon direkt so verwenden, oder? Also man muss noch ein Konzept erstellen, klar, aber man kann die Vorlagen auch verwenden für sein Unternehmen.
Ja, also sagen wir, haben jetzt mal die Arbeitshilfen, ist ja eher so ein bisschen da das Brainstorming in der Geschichte, also dass man halt einfach so sagt, okay, was gibt das, was muss man berücksichtigen, wo sind die Daten, also da leiten wir so ein bisschen durch und verweisen aber dann auch immer ein bisschen auf die Kapitel. Also zum Beispiel haben wir ein Kapitel über Datenkategorien geschrieben, also formell gesehen ist eigentlich nur ein Abschnitt, der über 20 Seiten am Ende geht, wo wir halt mal sagen, was gibt's eigentlich alles für Datenkategorien, weil unsere Erfahrung hat gezeigt, ganz oft werden Datensicherungen gemacht, aber die Daten liegen halt verteilt. So, und wenn ich halt jetzt bei mir auf meinem Laptop auch auf Datensicherung drücke, dann wird aber beispielsweise das, was ich im Blog auf meiner Homepage geschrieben habe, bei irgendeinem Cloud-Dienst, das wird halt nicht mitgesichert. Und das ist im Zweifel weg. Und wenn ich halt einen Webshop habe, wo ich alles Mögliche reingestellt habe und den nicht sicher, dann ist der halt auch weg, wenn ich keine Datensicherung mache. Und solche Fragen sind dann halt eben da auch drinnen. Das kann man jetzt nicht einfach, also wie soll ich sagen, abarbeiten als Blaupause, sondern man muss sich halt dann auch in bestimmten Checklisten sehr viel eigene Gedanken machen, um eigentlich sicher zu gehen, dass dann, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, wie muss man sowas aufbauen, dort dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
Ja, eine One-Fits-All-Lösung kann es natürlich nicht geben. Man muss das schon individuell auf sein Unternehmen und die Bedingungen seines Unternehmens anpassen. Ja. Ich habe jetzt noch mal eine ganz konkrete letzte Frage. Kannst du das 3-2-1-Prinzip klären. Darüber bin ich gestolpert in deinem Buch und das würde mich mal interessieren, was sich dahinter verbirgt, hinter dem 3-2-1-Prinzip.
Ja, genau. Das etwas ausformuliert, sagt man immer, also das 3-2-1-Prinzip soll man eigentlich, wenn man dann auf die aufs Konzept schaut, sollte man 3 Kopien der Daten haben. Die Kopien sollen an 2, also 3 Kopien der Daten haben. Einmal habe ich ja meine Originaldaten plus 2 weitere Datensicherungen. Und diese 2 weiteren Datensicherungen sollen auf unterschiedlichen Medien liegen. Und eins dieser Medien sollte außerhalb meines aktuellen Standortes sein. Also dann hat man, wenn man 2 Datensicherungen hat und eine Datensicherung ist dann auch noch an einem anderen Ort, dann ist man eigentlich gegen Überschwemmungen, Brand und so weiter dann auch entsprechend geschützt. Das verbirgt sich eigentlich so da dahinter, Das ist jetzt aber in der heutigen Praxis, muss man es auch noch mal ein bisschen erweitern, weil wir auch sicherstellen müssen, dass es ein sogenanntes Offline-Medium gibt. Weil wenn ich beispielsweise sage, ja gut, ich habe hier meine Primärdaten und dort wird noch unterschiedlich hin synchronisiert, so dass ich halt die Daten einfach immer an verschiedenen Stellen habe und dann kann mir da eigentlich nichts passieren, hat man immer noch dieses Cyber-Risiko, dass die Daten verschlüsselt werden und deswegen muss ein Medium auch immer offline sein. Das ist jetzt, sag ich mal, in diesem 3-2-1-Prinzip eigentlich nicht enthalten. Ich bin immer noch im Überlegen.
Ja, müsste man erweitern.
Ob man da eigentlich, ich habe es leider nicht erfunden, aber wenn ich es jetzt erweitern würde, ob ich dann vielleicht auch noch eine Null dahinter machen würde, also irgendwie so 3-2-1-0. Ja, weiß ich nicht, wie ich es machen würde.
Ja, ich bin sicher, dir wird doch noch irgendwann was einfallen. Und dann ist es eben nach dir benannt. Du kannst das ja machen, wie du willst.
Es muss ja auch noch eine Idee für die zweite Auflage des Buches geben.
Ja, das kannst du ein 3-2-1-0-Prinzip nennen.
Ja, genau.
Buchtitel. Ja, dein Buch Datensicherung als Teil der IT und Cybersecurity. So, jetzt habe ich den Titel. Wird erscheinen spätestens am 15. Dezember. Amazon Buchhandlungen überall wahrscheinlich bestellen, ist am einfachsten, nehme ich an, oder?
Genau, also es gibt es eigentlich überall. Ja, man kann es auch direkt beim Springer Verlag kaufen, im Online-Shop. Es gibt es auch als E-Book zu kaufen. Und was vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer aus den vermutlich größeren Unternehmen oder wenn jemand aus Hochschulen zuhört, Springer bietet ja auch diese Konzernlizenzen an. Das heißt, man kann doch immer mal prüfen, ob man eigentlich über den Unternehmensaccount dann eigentlich den Download auch kostenlos, also dann aus der Nutzerperspektive kostenlos, dann das E-Book bekommt, was dann aber eigentlich im Hintergrund dann die Abrechnung zwischen Springer und dem Lizenznehmer dann antriggert, aber ist ja für die Leser irrelevant.
Ja. Wir haben jetzt zwar heute nicht über Business gesprochen, aber du hast zwischendurch auch erwähnt, du hast dein eigenes Unternehmen. Wie heißt dein Unternehmen? Was macht das, wenn ich fragen darf?
Ja, also ich habe ein eigenes Unternehmen zu 100% und dann bin ich auch noch in ein paar Startups investiert. Also mein Analyseunternehmen heißt Mr. 01 Analytics. Da geht's primär um Daten und Datenanalyse. Und wir bieten allerdings nicht Analytics as a Service an, sondern Coaching as a Service. Da wir die Meinung vertreten, Datenanalysen, das ist ein bisschen so ein flüchtiges Thema. Das heißt, da verändert sich immer recht schnell etwas und somit müssen auch die Analysen angepasst werden. Und da ist es jetzt schwierig, wenn man das eigentlich immer mit Dienstleistern auf Zuruf dann machen muss. Und dann hat man heute Bedarf und dann kann aber die Anpassung, warum auch immer, erst in 3-4 Wochen erfolgen oder muss modifiziert werden oder nochmal neu ausgeführt werden. Es ist eigentlich geschickt, wenn man das selbst im Haus machen kann. Und eben, wenn es darum geht, Mitarbeiter dann aufzubauen, Analyseteams aufzubauen, das Management zu unterstützen, wie man so ein Team aufbaut. Da kommen wir dann eben als Coaches und als Berater ins Spiel.
Wenn man daran Interesse hat oder daran Interesse hat, sich allgemein mit dir zu vernetzen, wie erreicht man dich am besten?
Ja, entweder über unsere Homepage oder über LinkedIn. Ich weiß nicht, ich kann dir gerne die Daten geben, dann kannst du dir die Shownotes dazu packen.
Werde ich auf jeden Fall machen, ja.
Genau, also ich denke, das ist so der beste Weg. Homepage oder dann eben auf LinkedIn bin ich am besten erreichbar.
Sehr gut, freut mich. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke in zum einen deine Arbeit an deinem Buch, wie sie gelaufen ist, zum anderen aber auch tatsächlich in den Inhalt. Ich hoffe, dass deutlicher geworden ist, dass Datensicherheit und Datensicherung in kleinen mittelständischen Unternehmen ein Thema ist, auf das man auf jeden Fall Acht geben muss. Und ja, vielen, vielen Dank dir.
Ja, Danke auch von deiner Seite oder für deine Zeit.
Gern geschehen, war interessant.